Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Schön, dass wir heute zusammen den Gottesdienst feiern können. Und es ist doch wunderbar, dass der Herr bereits mitten unter uns ist. Er war schon vor uns da. Und er freut sich noch viel mehr als wir, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und nochmal da ein Dank an euch vier. Das habt ihr sehr schön gemacht, ja. Ganz spontan gestern Abend haben sie gefragt, können wir Lobpreis machen? Da dachte ich, ja okay, warum nicht? Ja. So. Wer hat in den letzten Tagen die Nachrichten gehört? Oder die Nachrichten gesehen, was in der Welt so abgeht? Manchmal kann man doch nur den Kopf schütteln. Es wird darüber nachgedacht, wieder Marschflugkörper in Deutschland zu stationieren. Manche erinnern sich wieder an die Zeiten aus dem Kalten Krieg. Damals war ich noch Wehrpflichtiger im Kalten Krieg. Ich konnte mich daran erinnern. Ich war damals bei der Luftwaffe eingesetzt in Jagdbombergeschwader und wir hatten scharf bewaffnete Phantomen. Und meine Aufgabe als Wehrpflichtiger war immer, das Tor auf und zu zu machen, wenn die Flugzeuge geübt haben. Und ich erinnere mich aber daran, dass damals auch, ähnlich wie heute, man immer wieder darüber gesprochen hat, es könnte ja ein Krieg kommen. Und entsprechend waren die Flugzeuge auch immer scharf bewaffnet. Und wir wurden immer gedrillt als Wehrpflichtige, es könnte ja sein, dass der böse Russe kommt. Das hat man uns immer eingeblüht. Und heute redet man schon wieder darüber. Und da fiel mir ein, gibt es noch Hoffnung? Gibt es noch Hoffnung auf Frieden? Frieden in der Welt, Frieden in der Nachbarschaft, Frieden zwischen Nationen. Haben wir noch Hoffnung? Und ja, wir haben Hoffnung. Und um das Thema Hoffnung geht es auch in dem heutigen Bibeltext. Und der heutige Bibeltext stammt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 19. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Also Johannes, Kapitel 5, die Verse 1 bis 19. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer von mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Amen. Ich möchte beten zuerst. Herr, wir danken dir für dieses Wort, was du uns gegeben hast zur Ermutigung, zur Auferbauung. Ich danke dir, dass du durch das Wort zu uns sprechen wirst. Bitte dich, dass dein Wort heute in unseren Herzen tief eingepflanzt wird. Helfe uns, das Wort zu verstehen, zu behalten und umzusetzen. Und helfe mir, das Wort heute klar zu verkündigen. Im Namen Jesus. Amen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem, lesen wir. Danach war ein Fest, Jesus war vorher, bevor er nach Jerusalem ging, um Galiläa herum gewandert mit seinen Jüngern und tat einige Wunder. Ein Wunder, was er kurz vorher getan hat, bevor er nach Jerusalem kam. Er hatte einen todkranken Jungen, eines königlichen Beamten, geheilt. Man wusste also schon, wer dieser Jesus war, und man hat auch Wunder schon von Jesus gesehen. Man wusste entsprechend auch in Jerusalem, wer da auf dem Weg war nach Jerusalem. Danach war ein Fest der Juden, kann man auch übersetzen, nach diesen Ereignissen, die Jesus getan hat. Nach den Gesetzesbestimmungen musste jeder erwachsene Israelit 3-mal im Jahr nach Jerusalem pilgern. Und zwar zum Passa, zum Pfingst und zum Laubhüttenfest. 3-mal im Jahr. Wer das nachlesen möchte, kann im 5. Buch Mose, Verse 16 bis 16 lesen. Dort steht, 3-mal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Jesus war also auf dem Weg nach Jerusalem, um auch an dem Fest teilzunehmen. Jesus, für ihn war es selbstverständlich, dass er die Feste feiert. Er war ein Jude gewesen und er mochte auch gerne feiern. Wir kennen ja auch die Geschichte von der Hochzeit, wo er aus Wasser Wein macht. Er war gerne mit Menschen zusammen und natürlich hatte es ihm auch Freude bereitet zu feiern. Jesus hat sich an diese Bestimmung gehalten, sonst wäre ihm nicht die Tadellosigkeit im Gesetz bescheinigt worden. Man geht davon aus, dass es das Laubhüttenfest war. Man rechnet aus an Jahreszeiten ungefähr, was vorher nachher ist. Und man meint, das war ein Laubhüttenfest. An dem Laubhüttenfest wurde 7 Tage lang gefeiert. Man kam zusammen, man hatte Freude gehabt und auch die Fremden, die sich in der Stadt aufhalten, wurden eingeladen zu dem Fest. Also nicht nur die Juden, sondern auch die Fremden sollten kommen, um wirklich Feste zu feiern. Er steht hinauf nach Jerusalem, zog er. Wer war schon mal vielleicht in Jerusalem? Der weiß, man muss wirklich hinaufgehen. Es ist auf einer Anhöhe und liegt ca. 700 bis 800 Meter über dem Meeresspiegel. Also deshalb hinauf nach Jerusalem zog er. Es wird das Schaftor erwähnt. Es befand sich im Norden Jerusalems und war einer der 12 Tore, die um die Stadt herum gebaut wurden. Und es war das erste Tor, was gebaut wurde. Das kann man nachlesen im Buch Nehemia, Kapitel 3 bis 1. Also das erste Tor. Durch dieses Tor ging Jesus, um in die Stadt hineinzukommen. Und es wurde Schaftor genannt, weil es wahrscheinlich hier einen Schafmarkt gab. Es wurden Schafe benötigt für die Opfer. Also die Schafe hielten sich dort auf und wurden dann durch das Schaftor in die Stadt hineingeführt, um dort geschlachtet zu werden. Interessant ist, dass Jesus auch durch dieses selbe Tor ging. Auch er wurde geschlachtet, was wir wissen, am Kreuz hingerichtet. Jesus ging aber nicht zuerst zum Tempel. Nein, er wollte nicht zuerst zu den Feiern gehen und die Pharisäer und die hohen Beamten alle begrüßen. Nein, das war nicht sein erstes Ziel. Sein erstes Ziel war es, den Menschen, den persönlichen Menschen anzusprechen. Und zwar einen Menschen hat er besonders hier auserkehrt, mit dem er Gemeinschaft haben wollte. In Markus 2,17 steht, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünde zur Buße. Und genau das hat auch Jesus hier getan. Jesus sieht den einzelnen Menschen. Er sieht den Menschen am Teich Bethesda und er sieht dich und mich, jeden Einzelnen persönlich. Wir alle sind für ihn sehr wichtig. Und genauso hat er sich auch hier um eine Person gekümmert. Viele kennen vielleicht aus den Kinderstunden die Geschichte vom Zöllner Zachäus, der auf den Baum kletterte, weil er so klein war und der unbedingt den Jesus sehen wollte. Und genau diesen Zachäus hat sich Jesus ausgesucht. Rundherum waren Menschen und er blickte auf den Zachäus, auf den Baum und ging zu ihm rein in sein Haus und wollte mit ihm gemeinsam essen. Der Einzelne, der ist wichtig für Jesus. Oder die Samariterin. Wer kennt die Geschichte von der Samariterin am Brunnen, die in der Hitze des Tages alleine Wasser schöpfte, weil sie eine Frau war, die 5 Männer hatte. Wahrscheinlich hat sie es heimlich getan, um nicht gesehen zu werden. Und was machte Jesus? Er entfernte sich von seinen Jüngern, ging hin zu dieser einzigen Samariterin am Brunnen und hatte mit ihr einen langen Dialog geführt. Jesus nimmt sich Zeit für den Einzelnen. Und keiner von uns kann sagen, Jesus hat keine Zeit für mich, ich bin nicht so wichtig. Das ist eine Lüge. Wir alle sind für ihn wichtig und wir alle können zu jeder Zeit mit ihm eine Gemeinschaft haben, einen Dialog führen. Zu jeder Zeit und immer. Bethesda, auch das Wort ist sehr wichtig. Bethesda ist nicht irgendein Wort, es ist aramäisch und heißt Haus der Barmherzigkeit. In diesem Haus der Barmherzigkeit hielt sich also dieser Mann auf, den Jesus treffen wollte, und auch viele Lahme, Blinde, Taube, Menschen, die schwer krank waren. Archäologen haben bei Ausgrabungen Reste von diesen Teichanlagen gefunden. Man sagte, in der Annenkirche nördlich des Tempelplatzes sind die Ausgrabungen, und das war nicht irgendein kleiner Tümpel, das war eine riesen Teichanlage. 2 große Teichanlagen, die umgeben waren von Säulenhallen und getrennt noch von einer Säulenhalle, also 5 Säulenhalle. Das war eine riesen Anlage gewesen und entsprechend lagen da wahrscheinlich auch sehr viele Kranke. Es war ein elendiger und mitleidsbewegender Anblick, wenn man das gesehen hatte. Außerhalb dieser Anlage wurde gefeiert, es war Freude, aber in dieser Anlage war Trauer, Krankheit und Leid. Und Jesus hatte vorgehabt, ich gehe zuerst rein in diese Teichanlage und will mit einem Menschen sprechen. Für diese Menschen, für diese Kranken bin ich gekommen, sagt Jesus, und nicht für die Gesunden. Der Prophet Jesaja, im Jesaja Kapitel 53, die Verse 4 und die folgenden, steht, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Das hat Jesus getan. Er ist auch für unsere Krankheiten, für unsere persönlichen Krankheiten am Kreuz gestorben und um die Sünde der Welt zu tragen. Jetzt kommen wir zu dieser Person, die Jesus getroffen hat. 38 Jahre lang war dieser Mann krank. Wer ist jünger als 38? Stellt euch vor, das ganze Leben nur krank. Das ganze Leben, wo er keine Hoffnung hatte. Und ich sagte ja, haben wir noch Hoffnung? Und dieser Mann hatte noch ein bisschen Hoffnung gehabt, weil er versuchte immer wieder in dieses Wasser hineinzugelangen. Er wollte nicht aufgeben. Die besten Jahre seines Lebens bestanden aus Krankheit. Kein Mensch war da, der ihn gesund machen konnte. Kein Arzt, keine Medizin, nichts war da, was ihn heilen konnte. Für die Menschen zu der damaligen Zeit war es nicht so luxuriös wie heute. Eine Apotheke um die Ecke, ein Arzt auf einer Straßenseite oder Pflegeheime, Krankenversicherung, das gab es damals nicht. Man war abhängig von Almosen, man war abhängig von der Familie. Und wahrscheinlich, das lesen wir nicht im Text, hatte er keinen gehabt, der sich um ihn kümmert. Er war alleine, er war wahrscheinlich arm und er wollte unbedingt geheilt werden. Vielleicht gibt es auch hier möglicherweise unter uns Menschen, die seit vielen Jahren auf etwas warten, woran sie sich klammern. Vielleicht Heilung, vielleicht Gerechtigkeit, vielleicht jemand, der sie mal in den Arm nimmt. Wer hat noch Hoffnung? Das ist so wichtig. Die Menschen in der Welt haben viele keine Hoffnung mehr. Wir wissen nicht viel über diesen Mann, wir wissen nicht, wo er kommt, wir wissen nicht, wie er heißt, aber wir wissen, 38 Jahre lang hat er gehofft, gesund zu werden. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werft, während ich aber komme, steigt ein anderer von mir hinab.
Man stellt sich jetzt die Frage, Jesus, du fragst ihn, willst du gesund werden nach 38 Jahren? Ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass er gesund werden will. Aber Jesus fragt nicht umsonst. Wisst ihr, es gibt auch Menschen heutzutage, die lange Zeit krank sind, aber nicht gesund werden wollen. So was gibt es. Man befindet sich in einer Art Bubble, umgeben von einem Schutz, vielleicht von Versicherungen, von Ärzten. Man zieht sich zurück, man will nicht mehr in die Gesellschaft, man kann vielleicht psychisch auch nicht mehr bereit sein, zurück zum Arbeitsplatz zu kommen. Man igelt sich ein und am Ende sagt man, ich möchte in dieser Haltung bleiben. Ich bin schon so lange in dieser Haltung, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, aus dieser kranken Haltung rauszugehen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das Leben außerhalb von dieser Krankheit ist. Das ist mir vielleicht zu ängstlich, also bleibe ich lieber zurückgezogen, so wie ich bin. Jesus stellt auch heute noch die Frage, willst du gesund werden? Ich war 7 Jahre lang im Heilungsdienst in einer großen charismatischen Kirche und habe dort sehr oft für Kranke gebetet. Und auch ich habe immer wieder die Frage gestellt, was kann ich für dich tun? Möchtest du gesund werden? Möchtest du Gebet? Und es ist immer erstaunlich, auf die Reaktion der Leute zu warten. Nicht immer kommt sofort die Antwort ja. Erstaunlich. Er lag wahrscheinlich schon lange Zeit in den Säulenhallen. Aber wie lange, weiß man nicht. Aber zumindest war er lange Zeit krank. Wie sah sein Tagesablauf aus? Er lag wahrscheinlich auf dem Boden, suchte irgendwie was zu essen, hoffte, dass irgendwie jemand reinbringt in den Teich und gesund zu werden. Immer wieder derselbe Tagesablauf. Und täglich grüßt das Murmeltier, wer kennt den Film oder den Spruch, es wiederholt sich jeden Tag vom Neuen, immer wieder dasselbe, viele, viele Jahre lang. Sehr bemitleidenswerter Mann. Die Gesundheit hatte für ihn die höchste Priorität. Er wollte kein Ansehen, keinen besseren Job, kein Reichtum. Er wollte einfach gesund werden. Endlich wieder gesund werden. Endlich zurück zu meiner Familie. Endlich zurück mit meinen Freunden zu feiern und Freude zu haben. Ich möchte einfach nur gesund sein. Und es gab keinen, der ihm half. Interessant ist, diese Halle hieß Haus der Barmherzigkeit. Aber ich glaube, es ging nicht barmherzig dort zu. All die Kranken, jeder hatte an sich gedacht. Ich möchte als erstes in den Teich. Es gab nicht die besseren Gestellten, die noch laufen konnten und die gesagt haben, komm, Krüppel, ich helfe dir, damit du in das Wasser kommst. Jeder wollte auf sich achten. Da war wenig Barmherzigkeit, glaube ich. Jeder hat an sich gedacht. Und wie ist das in der Welt? Die Reichen, die Starken, sagte Jesus, für die bin ich nicht gekommen. Oder für die, die kräftige Ellbogen haben, für die bin ich nicht gekommen. Aber so ist es doch auch in unserer Welt, in der Gesellschaft. Die Starken, Mächtigen, die kommen durch und die Armen und Schwachen nicht. Seitdem ich hier in Stuttgart wohne, seit 4,5 Monaten, habe ich die Gegend kennengelernt. Und es gibt viele Menschen hier, die sehr hilfsbedürftig sind. Nicht umsonst haben wir all die Werke hier in unserem Haus, zum Beispiel Esther Ministries, die sich um die Prostituierten kümmern. Oder Olga Keller, die sich um die Menschen kümmern, die Hilfe brauchen und Essen brauchen und Gespräche brauchen. Hier in Stuttgart gibt es sehr viele Menschen, vielleicht ähnlich wie dieser Mann am Teich Bethesda, die einfach geheilt werden wollen, psychisch, körperlich, die einfach Gemeinschaft haben wollen. Es hat sich wenig geändert. Auch heute gibt es Menschen, die zeitlang ihres Lebens krank sind und kein Arzt kann ihnen helfen. Keine Medizin kann ihnen helfen, kein Krankenhaus kann ihnen helfen. Sie sind vielleicht todkrank und sie wissen, dass sie sterben werden. Ich kenne Geschichten, wo Menschen todkrank waren und geheilt wurden, durch Gebet. Man hat ihnen Hände aufgelegt, man hat für sie gebetet und sie wurden gesund. Dieser gleiche Jesus, der gestern, heute eine Ewigkeit lebt, ist heute noch da. Dieser gleiche Jesus, der vor 2000 Jahren am Teich Bethesda ein Wunder getan hat, tut auch noch heute Wunder. Und dieser gleiche Jesus stellt auch uns heute noch die Frage, willst du gesund werden? Naja, natürlich will der oder er will nicht. Ja, der Mensch wollte gesund werden. Das war sein Hauptanliegen. Jetzt gibt es aber Menschen, die nicht gesund werden. Und die sagen, das ist nicht fair. Ich werde nicht gesund, aber der andere wird gesund. Oder sie werden bitter, ziehen sich zurück und sagen, ich will keine Hilfe mehr von Gott. Gott kann mich mal. Er hat so viele Chancen gehabt, mich zu heilen. Er will es einfach nicht. Gott ist unfair. Die Leute haben vielleicht Selbstmitleid. Sie werden verbittert, ziehen sich zurück. Ich kenne einen Menschen, der hatte Ähnliches erlebt. Der hatte seinen Hund verloren, seine Partnerin hat ihn verlassen, er wurde von Freunden betrogen. Ich habe mit ihm versucht zu reden. Er ist kein Christ. Ich habe versucht, ihm Hoffnung zu machen. Ich habe gesagt, es gibt jemanden, der dir Hoffnung geben kann. Das ist Jesus. Er war so verbittert innerlich, dass er geflucht hat über Gott. Das hat mir im Herzen natürlich weh. Er fing immer wieder an mit denselben Sachen. Ja, die Menschen sind böse, die Kirche ist böse. Ich sagte aber, der Jesus ist nicht böse, der Jesus kann dir helfen. Der Jesus will dir helfen. Aber er war so verbittert innerlich, dass er über Jesus schimpfte und sagte, nee, ich will keine Hilfe mehr. Er hatte seine Chance gehabt. Als ich Hilfe brauchte, war er nicht da, hat er gesagt. Ja, das ist eine Lüge. Jesus ist immer da. Er ist an unserer Seite alle Zeit. Und er kennt unser Herz, er kennt unser Schmerz. Wir brauchen ihm nichts vorzumachen. Er weiß ganz genau, wie es in unseren Herzen abgeht. Wir brauchen ihn darüber gar nicht zu erzählen. Er weiß es schon. Jesus nahm sich Zeit, um mir zuzuhören. Er hat nicht gesagt, warum bist du krank? Was hast du verbrochen? Oder was für Sünden hast du gemacht? Er hat ihn erstmal zugehört. Er hat ein Gespräch mit ihm geführt. Er nahm sich Zeit für ihn persönlich. Er wollte nicht mit ihm diskutieren über Schuld oder Unschuld. Er wollte ihm einfach sagen, dass ich dir helfen kann. Er wollte nicht die Gründe wissen. Jesus spricht einfach zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort, steht hier, wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Sofort. Jetzt stellt euch vor, ihr liegt 38 Jahre lang krank auf dem Boden, im Bett. Wer war vom Krankenhaus schon mal gewesen von euch längere Zeit, lag im Bett wochenlang. Die Beine werden müde, die Muskeln bauen ab. Man ist nicht mehr in der Lage, einfach schnell aufzustehen und umherzugehen. Man hat diese Thrombosestrümpfe an, damit das Blut nicht rausläuft oder sie entfernt oder damit die Beine durchblutet bleiben. Ja. Nicht umsonst hat man diese ätzenden Strümpfe an, damit man laufen kann. Aber dieser Mann war 38 Jahre lang krank. Also da war nichts mehr mit Muskeln und mit Sehnen und Bänder. Der war gar nicht mehr in der Lage zu laufen. Der Mann war sofort gesund. Er stieg auf, nimmt seine Matte und ging. Wow! Dieses Wunder erwarte ich heute immer noch. Wer erwartet diese Wunder heute noch? Diese selben Wunder kann Jesus heute tun. Glaubt ihr daran? Es ist der gleiche Jesus, der sich nicht verändert hat. Und er kann auch heute noch umhergehen und Kranken sofort heilen. Jetzt stellen wir mal vor, was hat der Kranke gerade gedacht? In dem Moment, steh auf und geh. Er hat nicht Diskussion angefangen mit Jesus. Ach, weißt du, Jesus, meinst du wirklich, das funktioniert? So viele Menschen wollten mir helfen. Ich glaube nicht. Und außerdem, du bist doch sowieso nur ein Mensch. Du bist doch nicht der Sohn Gottes. Er hat keine Diskussion mit ihm geführt, kein Wenn und Aber, keine großen Gespräche, nichts in Frage gestellt. Er hat gesagt, ich greife der Chance am Schopf und versuche es einfach und gehe. Ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion. Und genau das hat er gemacht. Er stand auf und ging umher. Wie ist es bei uns, wenn wir über Jesus hören, über die Wunder hören? Wir zerreden das häufig alles. Na, Wunder gibt es nicht mehr. Sogar Theologen sagen, also diese Wunder, das waren alles nur Geschichten. Das kann gar nicht passiert sein. Jesus kann gar nicht auf dem Wasser gegangen sein. Er war doch nur ein Mensch. Das Wasser kann keine Menschen tragen. Man zerredet alles. Man möchte erstmal wissenschaftlich analysieren. Das kann gar nicht passiert sein. Nein, ich glaube an die Wunder, ich glaube das, was in der Bibel steht und ich glaube auch daran, dass der Mann aufsteht und ging. Jesus ist Gott und Gott ist Sohn und Gott kann ein Wunder tun. Ein Gott, der das Universum schafft, der kann doch sagen, steh auf und geh. Das ist doch das Kleinste für ihn. Auch heute sagt er noch zu dir, steh auf und geh. Wenn Gott etwas in deinem Leben heilt, dann ist es auch nach 5, nach 10 oder nach 40 Jahren immer noch möglich. Für Gott ist alles möglich. Es war aber jeden Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Also wenn ich die Geschichte lese, denke ich erstmal, sag mal Pharisäer, habt ihr überhaupt keine Freude, dass dieser Mann geheilt worden ist? Sie haben es doch miterlebt. Sie waren doch überall und haben Jesus immer beobachtet. Wir wussten ganz genau, was da geschehen ist. Anstatt zu sagen, wow, welch Wunder ist passiert, Halleluja, Gott hat geheilt, sagen sie ihm, sag mal, wusstest du nicht, dass es nicht erlaubt ist, deine Matte zu tragen? Ich dachte, aber haben die nichts anderes im Kopf? Ich meine, natürlich haben die recht. Ja, es war verboten, die Matte zu tragen. Keine Frage, man durfte nicht arbeiten. Aber es ist Gott, der hier wirkt. Und Gott kann alles aushebeln. Er kann seine eigenen Gesetze aushebeln. Er macht, was er für richtig befindet. Und da kann kein Pharisäer zu Jesus sagen, sag mal, glaubst du, das ist aber richtig, was du gemacht hast? Jesus steht über allem. Er steht auch über dem Sabbat. Und natürlich hat er Sabbatgesetz immer noch gültig gehabt. Darum geht es hier gar nicht. Aber es ging darum, dass Gott den Menschen zuerst sieht, den Kranken zuerst sieht. Das Gesetz ist wichtig, das Gesetz hat Gültigkeit und das hat er nicht außer Kraft gesetzt, aber den einzelnen Menschen, der ist wichtiger in dem Moment. Und das wussten die Pharisäer auch. Die Pharisäer wussten auch, natürlich kann man am Sabbat einem Menschen etwas Gutes tun, aber sie wollten immer wieder Jesus eine Falle stellen. Und auch diesen Kranken haben sie gefragt, sag mal, weißt du nicht, dass das nicht erlaubt ist? Was antwortet der Kranke oder ehemals Kranke? Der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Er sagte, steh auf und geh. Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Jetzt stell dich mal vor, ich werde geheilt und keine Ahnung, wer das ist, der mich geheilt hat. Es muss ja ziemlich schnell gegangen sein. Erst später wusste er, wer er war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Das eine ist die körperliche Heilung, aber das andere ist ein neues Leben zu führen. Als ich für Kranke gebetet habe, wurden sie gesund, aber es ist auch wichtig, dass sie nicht mehr das gleiche leben wie vorher. Sie sollen erkennen, wer sie geheilt hat. Es hat Jesus sie geheilt. Es ist wichtig, dass wir Jesus annehmen. Ihm folgen. Und darum ging es auch. Jesus hatte mit ihm eine Art Seelsorgegespräch. Er sagte, hey, pass mal auf, du bist gesund geworden, aber sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Was kann es Schlimmeres geben, als 38 Jahre gelähmt sein? Die Verdammnis. Darum geht es auch hier. Verdammnis. Manche sagen, Hölle. Und sagen Verdammnis, aber darum geht's. Es geht darum, wo ist unsere Ewigkeit, wo werden wir unsere Ewigkeit verbringen. Und Jesus, für ihn war es wichtig, dass dieser Mensch nicht nur gesund wird, sondern auch, dass er in die Ewigkeit kommt. Deshalb sagt er zu ihm, sündige nicht mehr. Wir wissen nicht, warum er krank geworden ist. Kann sein, dass er eine bestimmte Sünde war in seinem Leben, aber Jesus sagte, sündige nicht mehr. Und der Mann wusste ganz genau, was er nicht tun sollte oder was er tun soll. Jesus hat nicht gesagt, tu dies oder jenes nicht mehr, sondern einfach sündige nicht mehr. So ist es auch in unserem Leben. Wir sollen versuchen, nicht mehr zu sündigen. Es ist schwer, in unserem alltäglichen Leben nicht zu sündigen. Unsere Worte, unsere Gedanken, wir sündigen regelmäßig. Wir können aber immer wieder zu Jesus gehen und sagen, vergib meine Schuld, Jesus. Wasch mich rein mit deinem Blut. Und darum geht es auch hier. Dieser Mann wurde angesprochen von Jesus persönlich, sündige nicht mehr, folge mir. Mach was draus, du hast eine neue Chance. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Nachdem er das zweite Mal Jesus getroffen hatte, das erste Mal an der Zeit, wo er geheilt worden ist, das zweite Mal in den Tempel, wo er Jesus noch einmal sah, da wusste er, das ist Jesus gewesen. Dieser Jesus, den ich vorher gar nicht kannte, der sich vorher um mich gekümmert hat, der vorher ein Wunder getan hatte, ich wusste gar nicht, dass das Jesus war. Jetzt aber weiß ich, Jesus hat sich mit mir alleine unterhalten, hat sich persönlich um mich gekümmert. Jetzt muss ich das verkünden, meiner Familie erzählen. Stellt euch vor, ihr seid ein Teil seiner Familie und plötzlich kommt ein Familienangehöriger nach 38 Jahren laufend auf euch zu. Ihr seid sprachlos, oder nicht? Und dann erzählte, Jesus hat mich geheilt. Er war so begeistert, das musste er einfach den anderen Leuten sagen. Ich wünsche mir, dass wir auch die Begeisterung haben, anderen Leuten von Jesus erzählen, was er in unser Leben getan hat. Mich hat Jesus auch geheilt. Ich habe auch eine Krankheit gehabt. Ich bin auch begeistert davon. Auch Ärzte konnten mich nicht mehr heilen. Ich erzähle davon immer wieder, Jesus hat mich geheilt. Die Ärzte konnten das nicht. Keine Schulmedizin, keine Medikamente, aber Jesus hat mich geheilt. Und die Ärzte wissen auch nicht, warum. Aber diese Freude, die wir haben, das soll man nutzen, das soll man verkünden den Menschen. Hey, der Jesus lebt, er hat mich geheilt, er kann auch dich heilen. Er ist der Gleiche, gestern, heute, in der Ewigkeit. Und darum geht es hier.
Wir haben gesagt, gibt es noch Hoffnung? Dieser Mann hatte noch eine restliche Hoffnung und Jesus kam auf ihn und hat seine Hoffnung erfüllt. Er wurde gesund. Willst du auch gerettet werden? Willst du auch gesund werden? Das fragt Jesus auch heute noch uns. Möchtest du das ewige Leben haben? Möchtest du in die Ewigkeit? Möchtest du inneren Frieden? Möchtest du wahre Liebe? Möchtest du wahre Freude? All das, was die Welt dir nicht geben kann, kann Jesus dir geben. Das, was er den Gelähmten gegeben hat, das möchte er auch uns heute noch geben. Das ist die Frage, die Jesus uns und dir auch heute noch stellt. Möchtest du Jesus annehmen als deinen Herrn? Sehnst du dich nach dem wahren Frieden? Ich habe vielleicht schon mal erzählt, oder einigen von euch, ich war in einem Alpha-Kurs als Mitarbeiter und wir hatten eine Frau gehabt, die hatte mit Jesus nichts am Hut. Und dieser Alpha-Kurs geht immer 11 Abende und die Frau hat uns erstmal beobachtet, uns Christen, wovon wir reden, von welchen Geschichten wir erzählen, hat so ein bisschen skeptisch gelächelt. Und diese Frau war ziemlich atheistisch angehaucht, aber die Frau hat gemerkt, hey, mit euch ist irgendwas anders. Das interessiert mich. Hat Fragen gestellt und wir haben ihre Fragen beantwortet. Und nach einigen Abenden hat sie mir erzählt, wisst ihr, ich kann nicht ruhig schlafen. Ich bin nicht in der Lage, durchzuschlafen. Ich bin so aufgewühlt, ich habe so viel Bitterkeit in mir, mein Mann ist gerade gestorben, auf der Arbeit habe ich Stress, ich werde gemobbt, ich bin so voller Zorn, ich habe keinen inneren Frieden, ich kann nicht schlafen. Und nach einigen Wochen hat sie dann gesagt, warum habt ihr so einen Frieden? Sie guckte mich so an, Frank, wenn ich dich so sehe, du strahlst so einen Frieden aus, was ist das? Habe ich gelächelt, habe gesagt, es ist Jesus, der mir den Frieden gibt. Den habe ich vorher auch nicht gehabt. Ich war vorher auch ein anderer Mensch. Was meinst du denn mit, der Jesus hat den Frieden gegeben? Das war wie bei dem Gelähmten, sage ich, so ein Klack. In dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte den Herrn folgen, ich möchte ihn als meinen Herrn annehmen, hat das Klack gemacht und ich hatte den Frieden. Ich hatte keine Sorgen mehr, keine Ängste mehr. Trotzdem, auf der Arbeit, in der Familie, darum geht es nicht. Aber der innere Frieden in deinem eigenen Herzen, den hatte ich. Und die Frau sagte, das sieht man, den möchte ich auch haben, den inneren Frieden. Wie kann ich den kriegen? Sag ich, okay, wenn du das wirklich möchtest, dann gibst du eine Chance, Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Wie mache ich das? Und über die 11 Abende haben wir sie dahin geführt, wie man das macht. Sagte, es geht auch ganz einfach. Sage, ja, Jesus, ich möchte dich annehmen als meinen Herrn. Ich möchte dir folgen. Du bist mein Retter. Vergib mir meine Sünden. Helf mir, ein Leben zu führen nach deinem Willen. Sagte, das will ich jetzt machen. Und sie hat sich bekehrt, im Alpha-Kurs bekehrt. Halleluja. Wie schön. Die ganzen 11 Abende waren besonders für die eine Frau. Sie war der Einzige, die sich bekehrt hat. Genauso wie dieser einzelne Mann. Jesus kam im Alpha-Kurs für diese Frau, damit sie Jesus entdeckt. Und sie bekam den inneren Frieden. Und ich möchte jetzt beten zum Abschluss. Jesus, wir danken dir für die Errettung dieses Menschen, der 38 Jahre lang krank war. Wir danken dir, Jesus, dass du auch heute noch so viele Menschen heilst und gesund machst. Wir danken dir, Jesus, dass du uns inneren Frieden schenkst. Wir danken dir, Jesus, dass du möchtest, dass wir eine Gemeinschaft, eine Beziehung mit dir haben. Du bist jetzt hier mitten unter uns, Jesus. Ich bitte dich, berühre jeden Einzelnen von uns. Spreche in unsere Herzen. Und wenn jemand hier unter uns ist, der Jesus jetzt annehmen möchte, oder die Zuhörer auf MP3, wenn du Jesus annehmen möchtest, dann kannst du jetzt sagen, ich möchte dich, Jesus, annehmen. Ich möchte dir folgen. Vergib mir meine Sünden und helfe mir, ein Leben zu führen, ohne Sünden, und ein Leben zu führen, wie du es möchtest, Jesus. Gib dein Leben, Jesus, jetzt. Oder für die, die seit langer Zeit vielleicht hadern, bitte ich dich, Jesus, gib diesen Menschen Mut, dass sie Ja sagen zu dir. Wenn du inneren Frieden haben möchtest, wenn du Heilung haben möchtest, ist jetzt die Möglichkeit, dich auszustrecken nach Jesus, dein Herz zu öffnen, ihn als deinen Herrn und Heiland anzunehmen. Und Herr, du bist so barmherzig und voller Gnade und wir danken dir, dass du jeden Einzelnen von uns jetzt siehst, jeden in seiner Situation,
jeder durch die Phase, wo er gerade durchgeht. Wir danken dir, dass du jetzt helfen möchtest, heilen möchtest, Frieden schenken möchtest. In deinem Namen. Amen. Amen.